Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Ijoma Mangold, kulturpolitischer Korrespondent der Zeit. Guten Tag, Herr Mangold.
Grüße Sie, Frau Schäfer.
Sie sind ganz schön schick. Sie haben so einen schönen braunen Anzug an und eine Krawatte und ein bordeauxrotes Einstecktuch. Warum so schick heute?
Also Einstecktücher habe ich eigentlich immer. Die Krawatte ist optional. Heute Abend ist Philharmonie angesagt. Und ich finde, wenigstens an diesem Ort darf man sich noch der Form oder sollte man sich noch der Form fügen. Ich finde es einfach festlicher, wenn die Leute mit Krawatte in die Philharmonie gehen.
Machen aber viele tatsächlich nicht. Nee, in Berlin wenn man
nicht,
jetzt
ja.
In München in die Philharmonie geht,
in München
geht,
wird ganz anders in die Schale geworfen als in Berlin. Das ist wohl wahr.
Aber Sie tun das hier in Berlin. Ja, wir sprechen gleich gar nicht so sehr über Musik, sondern vielmehr über Steuerpolitik. Die Steuereinnahmen sprudeln nicht mehr so wie gedacht. Aber natürlich konnte man das vorhersehen, dass das so kommen würde. Aber jetzt ist ganz konkret die Frage, wo sparen? Das besprechen wir gleich. Die Euros sind ja in Strömen in die Steuerkassen geflossen in den letzten Jahren. Damit ist es aber jetzt vorbei. Bis 2023 wird es weniger Steuereinnahmen geben. Es wird nämlich genau 124,3 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen geben. Das ist viel. Dass es weniger werden würde, war natürlich erwartet worden. Friedrich Merz zum Beispiel hatte da Ende des vergangenen Jahres schon etwas vorhergesehen.
Ich stelle uns die Frage, was machen wir eigentlich, wenn die Party vorbei ist? Was machen wir eigentlich, wenn wir wieder nicht nur weniger Wachstum, sondern schrumpfende Volkswirtschaften haben? Wie sieht denn dann eigentlich unsere Politik aus?
Ja, was machen wir, wenn die Party vorbei ist, Herr Mangold? Jetzt stellt sich die Frage ganz konkret, wo sparen?
Ja, wo sparen, da bin ich als Feuilletonist fast überfordert. Bei der Kultur darf man natürlich nie sparen. Die ist auch ein so kleiner Posten, dass es sich gar nicht lohnt. Aber in der Tat, das Problem ist einfach, dass wir, glaube ich, grundsätzlich unsere Art, Politik zu betreiben, umstellen müssen und auch unsere Sozialpolitik neu bedenken müssen. Die mich total verblüffende Zahl, die ich in diesem Kontext jetzt gelesen habe, ist ja vor allem die Steigerung der Steuereinnahmen in den letzten 10 Jahren von, ich glaube, etwas wie 220 Milliarden auf 320 Milliarden. Das ist eine Erhöhung fast ein Drittel. Wenn es einem so gut geht und man aber seine sozialpolitischen Ziele immer noch als nicht realisiert betrachtet, ja, dann kann es mit der Höhe der Einnahmen fast schon nichts mehr zu tun haben.
Mhm. Könnte man so wahrscheinlich stehen lassen. Volker Findhammer, mein Kollege im Hauptstadtstudio, wie sehen Sie das? Kann man das nicht so stehen lassen?
Ja, erstmal hören sich die 124 Milliarden tatsächlich gewaltig an, aber Herr Mangold hat natürlich recht. Wir haben es immer noch mit steigenden Steuereinnahmen zu tun. Es ist ja nicht so, dass das Geld wirklich einbrechen würde. Es ist zwar weniger Geld da als gedacht, aber immer noch mehr als vorher. Das heißt, weniger vom Mehr, und entsprechend ist jetzt auch überhaupt nicht die Zeit für Alarmismus. Das hat zumindest heute Morgen auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Ralf Brinkhaus gesagt. Also immer noch genügend Geld, damit man handeln kann. Die Projektion wurde verändert, noch nicht die tatsächlichen Einnahmen. Die können sich ja beispielsweise zum Jahresende auch noch verbessern. Und das heißt natürlich, dass man auch für alle Planungen, die man hat, dass man erstmal Korrekturen an den Planungen vornehmen muss und noch es nicht zu tatsächlichen Einschränkungen in irgendwelchen Bereichen kommen würde. Also es hat viel auch mit der Projektion und der Angst vor der Projektion zu tun.
Aber hat die Große Koalition nicht auch deswegen gut zueinander gefunden, weil sie eben ein paar Projekte hatte, die sie also finanzieren wollte, und sie wusste auch, sie kann sie finanzieren?
Ja, natürlich. Die vergangenen 10 Jahre hat man wunderbar leben können. Es war tatsächlich so, dass die Steuereinnahmen rapide gestiegen sind. Sie steigen tatsächlich noch weiter. Und immer wenn die Steuereinnahmen steigen, hat die Politik natürlich vielfältige Ideen. Das ist ja jetzt beispielsweise auch in der Debatte um die Grundrente so, die ja Hubertus Heil noch Ende des Monats vorlegen will. Auch da geht es um 5 bis 8 Milliarden Euro, die unter den vorherigen Bedingungen problemlos hätten finanziert werden können. Jetzt gibt es da klare Bedenken. Hören wir beispielsweise mal, was Ralf Brinkhaus, der CDU-Fraktionsvorsitzende, dazu heute Morgen sagte.
Also da fehlt mir die Fantasie, dass die Pläne von Hubertus Heil, die mehrere Milliarden pro Jahr kosten werden und zwar jedes Jahr dann finanzierbar sind. Und ich warne auch davor, das Ganze über die Sozialversicherungssysteme dann entsprechend zu finanzieren, weil wir uns vorgenommen haben, dass wir die Sozialabgaben, die insbesondere die normalen Angestellten, die Arbeitnehmer zahlen, dann viel zu hoch werden.
Und genau das war ja tatsächlich zu erwarten. Also mit jeder niedrigeren Schätzung war zu erwarten, dass dieser Streit beispielsweise um die Grundrente jetzt zwischen Union und SPD richtig losgehen wird.
Bei der bedingungslosen Grundrente, Herr Mangold, sollte man da sparen?
Moralisch klingt es natürlich immer besser, für eine ausgabenintensive Politik zu sein. Das ist mir völlig klar. Ich bin aber überhaupt nicht der Meinung, dass teure Politik automatisch gute Politik ist. Die Grundrente stellt sich einem natürlich, man steht schon als sehr herzlos da, weil die Vorstellung, dass jemand ein volles Erwerbsleben hat und dann von der Rente, die er daraus erzielt, nicht wirklich in Würde leben kann, finde ich, ist schon auch ein Problem. Aber die Finanzierung dieser Sache muss trotzdem irgendwie in einem sinnvollen Verhältnis stehen. Also ich möchte mich da nicht festlegen, aber ich warne, also ich finde, man macht es sich zu einfach, wenn man jetzt nur sein Herz sprechen lässt.
Okay, der Finanzminister Olaf Scholz ist jetzt auch in diesem Dilemma, ob er sein Herz sprechen lässt, nämlich sein SPD-lastiges Herz, weil er natürlich mit seiner Partei die Grundrente doch auch gerne verwirklicht sehen müsste. Und dann hat er auf der anderen Seite aber auch diesen Teil, dass er eben Finanzminister ist und es finanzieren muss. Herr Findhammer, wie wird er in diesem Konflikt vorgehen?
Naja, er hat ja gestern noch erklärt, dass er schon davon ausgeht, dass es da ein Modell geben wird, das mit der Haushaltsentwicklung konform geht. Und jetzt gibt es natürlich Debatten darüber, wie das denn sein könnte. Klar ist, dass der Steueranteil reduziert werden muss. Also da war ja von 5 bis 8 Milliarden Euro die Rede. Und jetzt gibt es Überlegungen, Teilfinanzierung über die Kranken, die Arbeitslosen und die Rentenversicherung zu organisieren. Da schweigt sich das Ministerium noch aus. Auch die Sprecherin hat klar erklärt, man sitzt da zusammen, überlegt noch, die Pläne will man erst in den kommenden Wochen vorstellen. Aber klar ist, dass man in diese Richtung sich wird bewegen müssen. Aber die Kritik an dem Modell wird natürlich nicht abreißen.
Aber da würde mich jetzt Ihre Meinung tatsächlich interessieren. Ist das nicht fast noch eine größere Ungerechtigkeit, weil sowieso auf den Angestellten die größte Abgabenlast lastet, eh immer schon. Und wenn wir auch über ungerechte Verteilung von Vermögen sprechen, dann stellen wir fest, dass genau dort bei den Angestellten sich immer am wenigsten tut, weil dort am meisten am wenigsten netto vom Brutto übrig bleibt.
Ja, da würde ich Ihnen im ersten Moment sofort zustimmen, sofern es tatsächlich zu einer Querfinanzierung kommen sollte. Also beispielsweise, das wird dann über die Beitragszahler in der Rentenversicherung bezahlt. Nach allem, was mir aber bislang bekannt ist, geht es darum, Rechnungsungerechtigkeiten im bisherigen System ein Stück weit auszulösen. Also, dass es zu anderen Verteilungsmechanismen käme. Und das würde ich dann nicht als wirklich ungerecht bezeichnen. Das wären dann rechnerische Klarstellungen, die in dem System vorhanden sind, die dann einfach zu nutzen. Damit könnte man wahrscheinlich leben.
Volker Findhammer, vielen Dank für diese Einschätzung aus dem Hauptstadtstudio. Dieses Thema Steuern und wo sparen wird uns sicherlich in der nächsten Zeit noch beschäftigen. Ijoma Mangold bleibt an meiner Seite hier im Studio. Ab heute tagt die Vollversammlung des Zentralkomitees der Katholiken in Mainz. Und da wird natürlich ein Thema groß diskutiert. Das ist das Thema Missbrauch. Gestern hat der Papst eine Meldepflicht für Fälle sexuellen Missbrauchs erlassen. Eine kircheninterne Meldepflicht nur. Aber es gibt natürlich nicht nur dieses eine Thema innerhalb der Kirche, sondern da ist noch auch ein anderes ganz wichtiges Thema, nämlich Gleichberechtigung. Und in Münster hat sich heute eine Frauengruppe mit dem Namen Maria 2.0 gegründet, die von morgen an eine Woche lang den Frauen nahelegt, keine Gottesdienste zu besuchen, keinen Dienst in der katholischen Kirche zu tun. Und da frage ich Sie, Herr Mangold, ändert sich die gute alte katholische Kirche auf ihre sehr alten Tage doch noch?
Naja, der heilige Augustinus sagte ja schon, Ecclesiae semper reformanda est, die Kirche muss immer reformiert werden. Damit ist aber natürlich auch bei einer alten Institution wie der katholischen Kirche, und ich darf daran erinnern, dass es die älteste staatliche Institution ist, die es auf dieser Welt gibt. Das ist eine erstaunliche Überlebensfähigkeit, die diese Kirche über fast 2000 Jahre bewiesen hat, dass bei der Reformprozesse langsamer gehen. Denn ich glaube auch nur, wenn man eine solche Institution ist, nur wenn man langsam vorgeht, kann man auch quasi die Zeiten überdauern. Ich verstehe vollkommen, dass wir heute eine andere Taktung haben und alle 20 Jahre auch eine neue gesellschaftspolitische Moral erfinden, die wir dann schnell durchdrücken wollen. Ich glaube aber nicht, dass die katholische Kirche gut beraten wäre, wenn sie genau demselben Rhythmus, genau dem gleichen Zeitgefühl wie unsere Gegenwart folgen würde. Es ist, glaube ich, wichtig für die katholische Kirche, dass in ihr ein längerer Atem herrscht und dass ihre Mühlen in diesem Sinne dann auch langsamer mahlen, auch wenn wir dann manchmal als Beobachter oder auch als Kirchenmitglieder ungeduldig werden
mögen. Aber wenn es um das Thema Missbrauch geht, dann fragt man sich natürlich schon, wie langsam dürfen da die Mühlen mahlen und wie viel Geduld kann man da haben?
Absolut. Es sind aber, finde ich, doch zwei verschiedene Themen, auch wenn diese Aktion Maria 2.0 sie zu verknüpfen versucht. Maria 2.0 geht es darum, die Frauen stärker zu beteiligen an der Kirche. Auch deswegen, weil die Kirche in einem zerrotteten Zustand sei, siehe Missbrauchsskandale.
Weil Sie sagen, wenn die Frauen mehr beteiligt wären, wäre das vielleicht so nicht passiert.
Genau, darüber kann man diskutieren. Ganz offen und klar, finde ich, ist der Zusammenhang so nicht. Natürlich, der Missbrauchsskandal ist nicht nur deswegen, weil Missbrauch als Tatbestand in unserer Gesellschaft seit 15, 20 Jahren besonders sensibel wahrgenommen wird und besonders alarmierend empfunden wird. Er ist auch wirklich in der Sache das Schlimmste natürlich, was der Kirche passieren kann, auch allen anderen Institutionen, aber in der Kirche nochmal in besonderer Weise. Denn ihre Hauptfunktion ist ja, dass wir zu ihr Vertrauen haben, dass sie gewissermaßen ihre Schäfchen hütet. Mhm. Jeder Priester, jeder Bischof muss eine in herausgehobener Weise vertrauenswürdiger Ansprechpartner sein. Und dieses Grundvertrauen, das sehr nah gewissermaßen am Gottvertrauen ist, ist durch diese ja nun doch seriellen Missbrauchsskandale zutiefst erschüttert. Und bei aller Liebe, die ich auch fürs römisch-katholische empfinde, würde ich mir hier in der Tat einen härteren und nachdrücklicheren Aufklärungsstil wünschen.
Sie sagen Liebe zum katholisch, zum römisch-katholischen. Sind Sie römisch-katholisch?
Nein, das ist bei mir so kokett. Man nennt es ja auch gerne Feuilleton-Katholizismus. Ich bin nicht getauft, insofern bin ich so gläubig auf eigene Faust. Aber all das, was in dem Sinne kulturell, historisch ist am Katholischen, aber auch die gesamte Einspielung des, von Sinnlichkeit und äußerem Prunk und Glanz trifft bei mir immer auf eine empfängliche Seite und ich bewege mich generell lieber in katholischen Milieus als in protestantischen mit ihrem Moralpuritanismus.
Aber wenn Sie jetzt sagen, in Sachen Missbrauch würden Sie sich doch eine klarere Sprache wünschen. Jetzt hat der Papst diese kircheninterne Meldepflicht verordnet in Fällen von sexuellem Missbrauch. Natürlich gibt es die Kritiker, die sagen, ja, aber was ist denn, das ist ja sozusagen eine weltliche Sache. Das heißt, auch der Staatsanwalt muss tätig werden. Das hat er aber nicht verordnet.
Ja, wir sind total am an der Sollbruchstelle seit der Säkularisierung, seit die Kirche sich gewissermaßen aus dem Weltlichen zurückgezogen hat, gibt es natürlich immer die Frage, wo herrscht weltliches Recht, wo herrscht geistliches Recht? Und nun ist ja der Vatikan selber auch nochmal ein Staat. Also das Verhältnis zwischen Zivilrecht und Kirchenrecht ist, glaube ich, höchst anspruchsvoll. Und selbstverständlich hat jeder Staat über seine Staatsanwaltschaften die Pflicht, Straf zu verfolgen, jenseits der Entscheidungen der Kirche.
Ja, hat er in der Tat, wenn es denn zur Anzeige kommt. In Deutschland gibt es übrigens diese interne Meldepflicht schon seit 2010 und auch Stellen, wo man sich hinwenden kann. Aber jetzt hat der Papst das eben für die ganze Welt verfügt. Also im Großen und Ganzen, wenn ich Sie recht verstehe, ein Schritt, den Sie erstmal honorieren.
Ja, ich will aber jetzt auch nicht, wer bin ich, den Papst zu belehren.
Verstehe. Ja, trotzdem, es ist ja interessant, die Meinungen, die Sichtweisen auszutauschen.
Ja.
Ijoma Mangold von der Zeit, hier mein Gast in Studio 9. In Berlin tagt heute die Jugend und zwar in einer Zeltstadt am Hauptbahnhof. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat eingeladen zu den sogenannten Jugendpolitiktagen. Sie laufen bis zum Sonntag. 450 Jugendliche und junge Erwachsene, nämlich Menschen zwischen 16 und 27, nehmen teil. Man konnte sich dafür bewerben und meine Kollegin Caroline Born war vor Ort. Frau Born, was haben Sie erlebt, als Frau Giffey sozusagen eine Auftaktrede zu diesen Jugendpolitiktagen gehalten hat?
Ja, ich fand, es war eine ganz schöne Show des Familienministeriums. Also Franziska Giffey hat unter anderem gesagt, sie findet die Debatte richtig, das Wahlalter auf 16 zu senken, auch auf Bundestags- und Europaebene. Bisher ist es ja so, dass in der Mehrzahl der Länder bei Kommunalwahlen ab 16 gewählt werden darf. Und da hat sich dann Karl Niklas gemeldet, der ist 19 Jahre und hat gesagt, na, gibt's da denn schon konkrete Pläne in der Bundesregierung? Und dass er diese Frage stellen konnte, das fand er gut.
Ja, weil ich die Möglichkeit hatte, die Frage zu stellen. Und also weiß nicht, es ist auch irgendwie cool, halt die Bundesministerin neben sich sitzen zu haben und eine Frage zu stellen und sie antwortet drauf.
Er hat dann aber auch Verständnis gezeigt, okay, das kann sie jetzt nicht allein umsetzen, da hängt es vielleicht am Koalitionspartner. Also man hat ganz deutlich gemerkt, das waren die engagierten Jugendlichen, die da waren, weil die mussten sich auch darauf bewerben und hatten also alle irgendwie einen Bezug zu Politik. Also der Karl Niklas hat mir erzählt, er hat ein FSJ Politik in Dresden gemacht. Aber sein Nebensitzer, Hinrich Bonin, der ist schon ein bisschen älter, 21, der war auch so ein bisschen kritisch gegenüber der ganzen Veranstaltung, weil er meinte, das ist jetzt auch nicht so ganz viel anders als bei den Erwachsenen, was hier passiert.
Also, dass brav die Frage gestellt wurde und dann eine sehr lange Antwort kam. Bei Frau Giffey war das halt nicht so besonders konkret, also was sie vorhat mit ihrem Jugendcheck.
Und mit diesem Jugendcheck meint der Giffeys Vorschlag, dass man bei Gesetzen erstmal guckt, was bedeutet das denn für die Jugend? Das fand ich ein bisschen witzig, weil sie das so oft betont hat, den Jugendcheck.
Jugendcheck, Ijoma Mangold, weiß ich auch nicht, was man mit dem Wort so anfangen soll. Ist vielleicht ein Wort wirklich, was betont jugendlich klingen will.
Ja, wir betreiben ja ein unglaubliches Bohai um die Jugend. Und zwar, das ist meine Vermutung, seit es sie immer weniger gibt. Demografisch werden wir immer eine immer ältere Gesellschaft und deswegen betrachten wir die Jugend wie etwas sehr, sehr Kostbares, die quasi mit Samthandschuhen angefasst werden muss.
Naja, auf der anderen Seite ist sie aber sehr, sehr präsent, diese Jugend zurzeit, seit den Fridays for Future Demonstrationen, oder? Ich weiß nicht, ob sie mit Samthandschuhen angefasst werden will, auf keinen Fall. Sie will mitmischen.
Das Mitmischen ist super, absolut. Das gilt ja generell. Ich habe insgesamt das Gefühl, dass politischer Aktivismus wieder zunimmt. Und ich bin ja großer Anhänger des liberalen Markttheoretikers Friedrich von Hayek. Und der verteidigt den Markt ja immer mit dem Argument, dass bei ihm alle Informationen zusammenfließt, weil jede Aktion von jedem Individuum in den Markt als Information eingespeist wird. Und in diesem Sinne, dass es um eine Erhöhung der Informationsfülle geht, ist es wahnsinnig wichtig, dass die Leute sich zu jedem Thema äußern, sich überall einmischen, ihre eigenen Demonstrationen auf die Beine stellen und so weiter, weil wir dann genauer wissen, wo die Wünsche und Bedürfnisse unserer Gesellschaft liegen.
Naja, genau zu diesem Zweck hat die Frau Giffey ja dieses Treffen jetzt einberufen. Frau Born, insgesamt, waren Sie erstaunt von der Veranstaltung oder waren Sie eher ein bisschen enttäuscht? Vielleicht einer derer, mit denen Sie gesprochen haben, der gesagt hat, ja, es ist eigentlich hier so wie immer. Einer stellt eine kurze Frage und danach kommt eine lange Antwort und trotzdem weiß man nichts Genaues.
Na, das fand ich schon gut, dass das auch so ein bisschen durchschaut wurde, weil es war ja doch sehr schön gemacht. Franziska Giffey hat sich dann auch so auf die Tribüne neben die Leute gesetzt, die eine Frage gestellt haben und die schon auch so ein bisschen eingelullt, glaube ich, mit den Themen, die sie jetzt angesprochen hat. Also das waren eigentlich Sachen, wo ich mir gedacht habe, ja, da stimmen junge Menschen zu. Also es ging so um Gleichberechtigung oder um soziale Gerechtigkeit, ums Klima. Also ich glaube, da konnte sie nicht so viel falsch machen, so wie sie das angepackt hat. Deswegen hat es mich dann doch auch erleichtert, dass auch Leute dabei waren, die gesagt haben, naja, gut.
Darf ich Sie nach Ihrer Einschätzung fragen? Ich habe immer den Eindruck, jugendliche Politik verfolgt eigentlich immer eine linke Agenda. Stimmt das oder täuscht mir ein Eindruck mich
ja,
da?
Ja, schön wäre es vielleicht, aber ich glaube, das ist nicht immer so. Also wir sehen ja auch jetzt zum Beispiel mit den Identitären, das sind auch junge Menschen, also ja.
Es gibt also einen Pluralismus, würden Sie sagen.
Also die Leute, die jetzt da waren, auf der Veranstaltung konkret, da wurde einmal so eine Frage gestellt, ob denn das mit den Fridays for Future wirklich das Richtige sei, weil ja doch am Diesel ganz viele Arbeitsplätze hängen würden. Aber da hat man auch gemerkt, da haben dann ganz viele so eine rote Nein-Karte gehoben. Also da war die Stimmung schon durchaus ein bisschen linker, würde ich sagen.
Und das Versprechen von der Frau Giffey ist ja, dass wenn die Jugendlichen jetzt hier ihre Themen formulieren und dann am Ende Empfehlungen formulieren, dann wird das auch in die Bundespolitik einfließen. Wird das dort auch so gesehen? Ja, das stimmt schon. Wir können tatsächlich etwas verändern oder uns einbringen, wenn wir jetzt hier sind und diese Tage in der Zeltstadt verbringen.
Also sie hat diese Jugendstrategie, die Bundesjugendstrategie angesprochen und dass das auch noch in diesem Jahr ins Kabinett gebracht werden soll. Ich glaube, die Leute, die da waren, die beschäftigen sich ja mit Politik und haben das Ganze auch sehr realistisch eingeschätzt, dass jetzt nicht sie sofort die Größten sind, nur weil sie mal irgendwie am Hauptbahnhof in diesem Zelt sein dürfen. Also ich glaube, sie haben sich wahrscheinlich schon gefreut, dass sie gehört wurden. Das wurde ihnen auch immer so ein bisschen gesagt, ja, es ist wichtig, dass ihr da seid. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie es ein bisschen einschätzen können, um was es da geht.
Caroline Born, unsere Kollegin von vor Ort, jetzt im Hauptstadtstudio, vorhin aber vor dem Hauptbahnhof in Berlin gewesen bei den Jugendpolitiktagen. Vielen Dank. Und Herr Mangold, sind Sie einverstanden, wenn das Wahlalter runtergesetzt wird und in Zukunft jeder ab 16 wählen darf?
Nein, ich bin dagegen.
Tatsächlich? Ein Satz, warum?
Früher gab es sogar die Vorstellung des Zensuswahlrechts, da war die Wahlberechtigung verknüpft mit dem Vermögensstand. Das ist demokratisch nicht zu legitimieren und zu rechtfertigen, aber der Gedanke dahinter finde ich schon richtig. Wer wählt, muss gleichzeitig schon verantwortungsfähig sein und das tut man eben noch nicht, wenn man quasi noch vom Elternhaus durchgefüttert wird, weil dann lässt sich in idealistischem Überschwang sehr schnell für politische Richtungen wählen oder auf die Straße gehen oder entscheiden, ohne deren Refinanzierbarkeit im Blick haben zu müssen. Also ein Zusammenhang zwischen Mitspracherecht und die Suppe auch auslöffeln müssen, muss gegeben sein.
Aber ein Überschwang könnte natürlich auch mit 18 noch stattfinden.
Das stimmt,
ein idealistischer
richtig, absolut.
Überschwang.
Ja, und wir sollten ihn uns auch im Alter nicht jedes Mal verkneifen.
Das denke ich auch. Ijoma Mangold von der Zeit hier zu Gast. Heute ist der Außenminister Heiko Maas auf der Biennale in Venedig zur offiziellen Eröffnung des deutschen Pavillons. Wir haben hier in Deutschlandfunk Kultur schon einiges über diesen Pavillon berichtet. Es ist die Künstlerin Natascha Söder-Happelmann, die ihn bespielt. Sie tut das unter diesem Künstlernamen, den ich eben genannt habe. Eigentlich heißt sie nämlich Natascha Sardahagigian, ist Kunstprofessorin in Bremen. Und da fängt dieses Spiel, das sie da treibt, schon an. Es geht um Identität, es geht um Bewusstsein. Sie tritt als Künstlerin auf der Biennale mit einem unförmigen Ding so auf dem Kopf. Sieht aus wie ein Stein. Daneben steht eine Frau, die für sie spricht, weil sie spricht selber nicht. Diese Kunstfigur, die sie selber ist, ist dann im Pavillon selbst aber nicht zu sehen. Was da zu sehen ist, sagt unsere Reporterin Claudia Wieler.
Dann gibt es eigentlich zwei große Haupträume, die bespielt werden. In einem hat sie ja einen riesigen Staudamm aus Beton gebaut, der unten so eine Öffnung hat, wo schmutziges Wasser in Form von Latex rausläuft. Und im Raum verteilt liegen überall Steine herum, die natürlich an die Steinmaske der Künstlerin erinnern. Und man fragt sich eben immer, hält der Staudamm oder bricht er irgendwann und überflutet den deutschen Pavillon? In einem anderen großen Raum gibt es dann eine Klanginstallation, Tribute to Whistle heißt sie. Sechs Musikerinnen und Komponisten haben Stücke erarbeitet, die auf mehreren Kanälen und Lautsprechern zu hören ist. Und was ich gestern gehört habe, das klingt ziemlich zart für so einen großen Raum. Und das Hauptmotiv ist eben diese Trillerpfeife, die immer wieder zu hören ist.
Die Trillerpfeife, mit der sich Flüchtlinge angeblich gegenseitig vor der Polizei warnen. Also da geht es um Flucht, es geht um Neuanfang, Gefährdung, um Heimat, um Identität. Ijoma Mangold, hier mein Gast in dieser Stunde von der Zeit. Das haben wir jetzt, oder ich habe es versucht zu beschreiben, ist relativ
schwer.
Haben Sie gut
gemacht.
Ich habe alles gegeben.
Ich habe jetzt ein Bild vor mir.
Die Frage ist aber, wird der Außenminister mit dieser Art von Kunst heute Start machen können? Ist das repräsentativ, was da jetzt stattfindet, wo er sagen kann, dafür steht Deutschland, so können wir uns präsentieren?
Die Kunst ist ja seit spätestens, keine Ahnung, 100 Jahren schon nicht mehr repräsentativ. Das heißt, die Politik hat sich schon lange daran gewöhnt, dass sie eine Kunst präsentiert, die selber sich nicht mehr zu Repräsentationszwecken funktionalisieren oder instrumentalisieren lässt. Und auch Herr Maas, man möge von ihm halten, was man will, als Initiator von Aufstehen, hat er ein Bewusstsein vor allem immer für das kritische Bewusstsein. Und insofern wird es ihm ein leichtes sein, ein kritisches Kunstwerk im deutschen Pavillon staatsmännisch zu eröffnen.
Wahrscheinlich haben Sie recht. Andere Pavillons, Länderpavillons auf der Biennale scheinen anders vorzugehen. Wir waren beide nicht da, aber nach dem, was berichtet wird, scheinen andere Länder es ein bisschen bunter und ein bisschen tänzerischer zu mögen. Also sagen wir mal leichter vermittelbar, scheint mir.
Das mag sein, das wäre auch sehr schön, weil über die Jahre ist grundsätzlich so, ist, glaube ich, dass die Biennale immer in der Gefahr ist, vor politischem Ernst zu versacken und zu versinken. Es geht meistens dann doch sehr moralisch bierernst zu und es tut der Kunst nicht immer gut. Insofern die Aussicht, dass es bei manchen Pavillons tänzerischer zugeht, steigert meine Vorfreude, auch in diesem Jahr nach Venedig zu reisen.
Die Welt hat heute getitelt, die Deutschen bauen ein Abschiebegefängnis in Venedig. Das soll subversiv sein, wirkt aber typisch deutsch.
Ja, wir sind alle natürlich so ein bisschen müde geworden, wenn wir feststellen, dass innerhalb der großen Kunstausstellung einfach immer nur die großen Themen reproduziert werden, die auch sonst auf der Agenda stehen. Und seit über 10, 15 Jahren ist eines der Hauptthemen, ob nun auf der Documenta oder auf der Biennale oder auch sonst wo, natürlich immer Migration, Flüchtlinge und so weiter. Das ist ein sehr, sehr ehrenwertes Ziel, aber die Kunst muss es natürlich auch irgendwie in eine interessante Form verwandeln. Und erst dann, finde ich, wird es interessant. Ich muss sagen, was die Korrespondentin gerade geschildert hat. Ja. Also ich möchte gerne diesen Pavillon mit dieser Staumauer sehen. So ganz kann ich es mir nicht vorstellen. Ich finde es aber sehr spannend, wenn da, es muss ja was stofflich Sinnliches passieren. Die Kunst kann nicht einfach nur von der Kanzel predigen. Ja. Das können die Pfarrer besser. Ja. Also es muss schon irgendwie was stofflich Sinnliches passieren. Und so wie das geschildert wurde, bin ich ganz gespannt darauf.
Ich ehrlich gesagt auch. Und ich finde auch es gut, dass es diese Kunstfigur gibt, die aber dann im Pavillon nicht nochmal auftritt. Das kann man sich ja dazu denken. Das ist ja auch Kunst. Sie findet sozusagen in geistigen Räumen auch statt. Und das ist auch etwas, was man dem Publikum durchaus zumuten kann, denke ich.
Absolut. Außerdem habe ich größtes Verständnis für die Künstlerin Hagigian oder Hagigian, wie immer sie ausgesprochen wird, die sich deswegen zu Frau Hampelmann erklären lässt. Denn ich mit meinem Vornamen Ijoma kenne das auch, dass man meinen Namen immer zu falsch buchstabiert. Und das ist ja die Idee hinter diesem Namenswechsel. Der neue, ihr Künstlername ist gewissermaßen Hampelmann.
Happelmann.
Ein Ergebnis von Namensfehlschreibungen, die sie in ihrer Biografie erlebt und erlitten hat.
Also ich sehe, Sie sind enthusiastisch und vorfreudig auf Venedig.
Vorfreudig, bitte.
Verstehe. Ijoma Mangold von der Zeit. Vielen Dank bis hierher. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Heute ist Tag des Buches. Empfehlen Sie uns noch schnell ein Buch. Sie waren ja auch Chef der Literatur bei der Zeit über lange Jahre. Empfehlen Sie uns ein Buch für diesen Nachmittag, für die nächsten Wochen?
Ich empfehle ein Buch, das passend ist fürs Wochenende, denn am Wochenende fährt man raus ins Grüne und je älter man wird, desto stärker wird ja die Natursehnsucht und manchmal sogar die Aussteigerfantasien. Und diese Sehnsucht bedient die Lola Randl wahnsinnig gut mit ihrem Buch Der große Garten, bei Matthes und Seitz erschienen. Sie, die Lola Randl, ist Filmemacherin und jetzt Schriftstellerin und lebt seit, ich weiß nicht, 10 Jahren oder länger noch in einem kleinen Dorf in der Uckermark, nördlich von Berlin, in Gerswalde. Und es ist nicht nur, dass sie dort lebt, sondern sie hat diesen Ort quasi geschaffen. Heute spricht man ja von der Uckermark gerne als den Hamptons Berlins. Und wenn es jetzt eine erste, auch kulinarische Anlaufstelle in der Uckermark gibt, es gibt eine Fischräucherei und sie hat 2 Japanerinnen dorthin geholt, die raffinierte japanische Küche Gästen anbieten. Ja, also wenn Gerswalde das ist, was es heute ist, dann auch dank Lola Randl und von diesem Leben berichtet der große Garten.
Gut, das also die Empfehlung von Ijoma Mangold. Vielen Dank, dass Sie hier waren.